Ich möchte gern die erste Stunde heute Nachmittag bisschen nach vorne springen bei den Psalmen. Auch wenn wir erst in den 60er Psalmen sind, aber jetzt möchte ich gern den 103er nehmen, weil er sehr bekannt ist und weil wir jetzt versuchen gemeinsam, wie geht man einen Psalm heran? Man möchte jetzt irgendwie gliedern. Man möchte auch herausfinden, was ist das Thema? Und gibt es hier mehrere Strophen? Wenn es Strophen gibt, dann haben wir auch gleichzeitig schon die Hauptpunkte des Psalms. Und vielleicht können wir sogar Unterpunkte finden und dann die praktischen Anwendungen. So kann man ja auch selber auch vorgehen in seiner eigenen stillen Zeit mit dem Psalm. Wer liest ihn vor? Bitte. Danke. Also, wenn wir jetzt einmal eine Bibel vor uns hätten, die jetzt gar keine Unterteilungen hat, wäre das jetzt natürlich noch besser. Aber das kann ja sein, dass die in unserer Bibel gerade ist, sowieso nicht stimmt. Also es ist gut, wenn wir einfach mal so versuchen, wo sind denn hier, worum geht es? Worum geht es hier? Ich meine, Jahwe kommt sehr oft vor. Die letzten zum Beispiel von 19, 20, 21, 22, da kommt er 5-mal vor. Vers 17 kommt er 1-mal vor, das haben wir schon 6-mal. Vers 13, 7, Vers 8, 8-mal, Vers 6, 9-mal, dann noch 2-mal, 11-mal Jahwe. Der steht sehr stark im Zentrum. Also wo sind Hauptunterteilungen? Ja?
Zwischen Vers 5 und Vers 6 muss ein Abschnitt sein, weil danach wird nicht mehr mit der Buchform angesprochen.
Gut, da spricht er nicht mehr zur Seele. Zur Seele. Aber dieses Du hört auf, das stimmt. Und er spricht dann in der dritten Person über den Herrn. Das scheint schon irgendwie ein Bruch zu sein. Gut, hat noch jemand?
Zwischen 19 und 20. Weil ab da fängt es nämlich an, dass wieder aufgefordert wird, Jahwe zu loben.
Ja. Also zwischen 19 und 20 lobe. Gut. Jetzt haben wir also schon drei Teile. Wir haben eine Einleitung und einen Schluss. Einleitungsteil und Schlussteil. Jetzt bleibt ein Hauptteil übrig. Hier Vers 6 bis Vers 18. Oder 19, je nachdem. Ja, 19. Gibt es da eine Unterteilung? Jahwe übt Gerechtigkeit, er hat seine Wege Mose kundgetan, er barmherzig und gnädig ist Jahwe, er wird nicht immer fortrechten, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, so hoch Himmel und Erde sind, so fern der Osten ist, wie sich der Vater erbarmt, er kennt unser Gebilde und so weiter. Bitte? Und warum? Ja, aber warum könnte man hier ein Strophenteile haben? Ja. Ja, es ist ein Themenwechsel hier. Und beachten wir auch, hier ist ja, achten wir mal, da zum Beispiel Vers 14, er kennt unser Gebilde, Vers 13, wie der Vater, so erbarmt er sich. Wie der Vater über die Kinder, so erbarmt er sich. So ferne, wie der Osten ist vom Westen, so fern hat unsere Übertretungen. So hoch die Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade. Das sind hier so wie, das sind Vergleiche. Und das endet mit dem Satz, er kennt unser Gebilde, er ist eingegangen, dass wir Staub sind. Aber nachher ist ein Abschnitt, wenigstens zwei Verse, die Vergänglichkeit des Menschen betonen, das Thema ist, der Mensch ist vergänglich, wie Gras in seine Tage, wie die Blume, also wie das die Blüte, so schnell vergeht das. Der Wind bei ihnen, Israel, der heiße Wind, der kommt drüber, der geht drüber und schon ist sie verdorrt. Und sie kennt ihre Städte nicht mehr, weil sie ja gar nicht mehr steht, sie ist gleich verdorrt und fällt ab. Also da ist schon auch sinnvoll. Man könnte übrigens, ja gut, wenn wir jetzt mal hier die Teile haben, ich muss mal die Teile reinmachen hier. Zwischen 5 und 6 haben wir gesagt und dann zwischen 14 und 15. Dann ist die Frage, entweder 19 oder 20, das lassen wir noch offen, machen wir mal laut beide Teile. Also, wenn wir hier, jetzt haben wir mal so, wir haben die Einleitung, ich denke, da sind sich wahrscheinlich alle einig, hier er beginnt, lobe den Herrn meine Seele, aber man könnte ja auch hier schon teilen, lobe den Herrn meine Seele, denn er wiederholt ja Vers 1 und 2, lobe den Herrn meine Seele zweimal und dann beginnt ja eigentlich thematisch, ich mache hier einen Teiler, vielleicht kann ich sogar das umstellen, nicht ständig, Entschuldigung, ich muss, dann brauche ich nicht ständig da hin und her wechseln, meinen Computer umstellen hier. So, jetzt sollte man was sehen. Ja. Also, hier, wir haben hier, also, wenn wir jetzt hier da einen Teiler reinmachen, ja, also, es ist eine Einleitung, lobe den Herrn meine Seele, der Psalmist spricht seine eigene Seele an, sie soll den Herrn loben, sein Inneres. Übrigens, hier haben wir einen Parallelismus. Lobe den Herrn, meine Seele, all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Es ist ein chiastischer, synonymer Parallelismus. Lobe Jahwe, A. B, meine Seele. A, B, dann B, A, all mein Inneres. Lobe Jahwe, aber hier jetzt seinen heiligen Namen. Das Lobe wird nicht wiederholt, aber statt Jahwe steht sein heiliger Name, statt Seele steht sein Inneres. Das heißt, wir lernen hier schon, die Seele ist das Innere und der Name und Jahwe, das ist dasselbe. Ob ich sage, der Name Jahwes oder Jahwe, es geht um die gleiche Person. Der Name steht nämlich für die Person. Also wir haben hier einen Parallelismus, ein synonymer Parallelismus, ein gleicher Parallelismus. Im zweiten Vers, lobe Jahwe meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten, da kommt was hinzu. Das ist kein Parallelismus. Ja. Das ist ein Zusatz. Aber ab jetzt wird beschrieben, der, Vers 3, der, Vers 4, der, Vers 5, der. Das gehört zusammen, diese drei der. Also lassen wir diese drei zusammen. Hier wird also jetzt Jahwe beschrieben und er tut gut, dass er das macht. Ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht beim Beten, aber man betet manchmal, beginnt und man hat alles Mögliche im Kopf. Und jetzt soll man zu Gott sprechen und man ist sich zu wenig bewusst, mit wem man spricht. Dann ist es gut, im Gebet gerade jetzt zu beten, wer der ist, mit dem man spricht. Das heißt, man spricht zu ihm oder man kann auch Nebensätze machen. Herr, du bist derjenige, der. Und dann kann man einiges aufzählen. Und während man aufzählt, erinnert man sich, wer er ist. Das brauchen wir. Wir brauchen unsere Gedanken müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Also wir spuren ein hier, ja. Und er macht das hier mit sich selbst. Er spurt hier ein, damit er denkt nach über die Wohltaten dieses Herrn. Welche Wohltaten? Die Wohltaten eines Herrn, der vergibt, der heilt, der dein Leben erlöst hat aus der Grube des Verderbens, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der dich mit Gutem sättigt, dein Alter, deine Zierde, sodass sich deine Jugend erneuert wie die eines Adlers. Allein diese sechs Sätze, die er hier sagt, sechs Nebensätze, helfen ihm, hineinzukommen, sich bewusst zu machen, wer der jetzt ist. Und das hilft ihm, das zu tun, wozu er seine Seele aufgefordert hat, aber die ist noch nicht bereit. Die Seele sollte den Herrn loben, aber die ist noch nicht so weit. Das heißt, er tut genau das Richtige hier. Aber er ist noch gar nicht fertig damit. Jetzt tut er weiter. Jetzt spricht er weiter über diesen Jahwe, was er alles tut, über seine Wohltaten. Und da möchte ich jetzt fragen, wo müssen wir noch unterteilen? Jahwe übt Gerechtigkeit, schafft Recht, hat seine Wege Mose kundgetan, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist Jahwe, langsam zum Zorn und so weiter. Wo unterteilen wir? Bitte? Also dann kommen Begründungen, denn und dann mit Begründungen, eine Begründung für das Vorherige und die Begründung sind lauter Vergleiche. Ab Vers 10, also ab Vers 11, sehr gut, haben wir ein Denn und jetzt kommt so hoch, so fern, so wie der Vater über die Kinder, so erbarmt er sich, dreimal so, also dreimal wie, dreimal so. Also es ist jetzt nicht wie, aber der Vergleich ist da, so hoch, die Himmel über der Erde sind so übermächtig. Ja. Gute Frage. Inwiefern ist jetzt Vers 11 und die folgende eine Begründung von dem, was er vorher sagt? Denn. Übrigens, das Wort denn muss nicht immer nur begründend sein, kann auch eine Erläuterung sein. Das Wort denn ist entweder direkte Begründung oder Erläuterung, das heißt Erweiterung. Ja. Denn hier in dem Fall, schauen wir, was ist es? Begründung oder Erweiterung, Erläuterung? Begründung, er vergilt uns nicht nach unseren Sünden, handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, vergilt uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten, denn seine Gnade, seine Güte ist so groß. So groß. Also, weil er in Güte und Gnade so groß ist, weil seine Güte so besonders ist, deshalb handelt er nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten, weil das seinem Wesen nicht entspricht. Er ist nämlich im Wesen ein Gütegott, ein gütiger Gott.
Müsste zwischen 7 und 8 nicht auch noch ein Teil da rein? Es drängt sich einfach auf.
Genau, das drängt. Ja, Jahwe übt Gerechtigkeit, Jahwe schafft Recht, er hat Mose kundgetan, er hat den Söhnen Israel kundgetan. Die sind parallel. Aber jetzt, barmherzig und gnädig, vorher geht es um, was ist der Unterschied zwischen den vier Zeilen in 6 und 7 und den anderen Zeilen nachher?
Das eine ist, was er tut, das andere ist, wer er ist.
Ja, also wir unterscheiden, was er tut, er übt Gerechtigkeit, er schafft Recht, er hat kundgetan. Und hier haben wir, er ist gnädig und barmherzig, er ist langsam zum Zorn, er wird nicht immer von Recht. Das ist jetzt, das was jetzt kommt, das ist wieder etwas, was er tut, aber in die Zukunft gesprochen, und er handelt nicht so und so. Also da ist hier ein gewisser Unterschied da zwischen Taten und Wesen, jedenfalls zwischen 6 und 7, die Taten und Wesen 8. Was 9 und 10 betrifft, die hängen aber trotzdem zusammen mit 8, weil dort ist die Rede von Barmherzigkeit und Gnade, und wegen dieser Barmherzigkeit und dieser Gnade haben wir auch in der Zukunft damit zu rechnen, weil er jetzt so ist in seinem Wesen, haben wir auch in der Zukunft so zu rechnen, dass er auch in der Zukunft sich seinem Wesen entsprechend verhalten wird. Deshalb gehören Vers 8 und 9 zusammen. Und der 10er eigentlich auch.
Warum gehört 14 nicht zu 15?
Gute Frage. Warum gehört 14 nicht zu 15? Denn dort geht es ja, in Vers 14 geht es um unser Gebilde, also uns Menschen. Und er denkt daran, dass wir Staub sind, wie nichts, wie Staub ist ja fast nichts, oder? Und der Mensch ist wie Gras.
Ist ja weiter ein Vergleich.
Ja, ist weiter auch ein Vergleich.
Aber wenn 15 bis 18 nicht da wäre, dann wäre das keine Unregelmäßigkeit in den Versen vorher aufschreiben.
Nochmal,
wenn die Verse 15 bis 18 nicht da wären, dann wäre da vorher immer noch alles, sag ich mal, in Ordnung.
Ja, dann.
Aber über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich, denn dann begründet das nochmal, denn erkennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir staub sind.
Ja.
Dann erläutert er das noch.
Okay, also das Erbarmen. Vers 13 haben wir das Erbarmen, oder? Er erbarmt sich, zweimal. Er erbarmt sich, so wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über die, die ihn fürchten. Erbarmen, wie hängt Erbarmen zusammen mit dem Vers 14? Wo ist die Verbindung? Also da ist ein Bindewort ist da, das heißt denn, klar. Aber ich meine jetzt gedanklich, inhaltlich. Was ist eigentlich Erbarmen? Was ist eigentlich Erbarmen?
Wenn man weiß, wie unzulänglich der andere ist.
Ja, also über welche Objekte erbarmt man sich eigentlich? Über Erbarmungswürdige. Was sind über was erbarmt man sich? Über Schwaches, genau. Übers Erbärmliche, genau. Und das ist die Verbindung. Er weiß, dass wir erbärmlich sind, und er erbarmt sich über uns. Und erbärmlich sind wir, weil er kennt uns, wir sind wie Staub.
Aber warum trennt man die 14 von den 15?
Ja, jetzt ist immer noch die Frage, warum, aber es geht doch jetzt weiter mit der Vergänglichkeit. Richtig. Was würdet ihr sagen? Ja, bitte.
Vers 14, da geht es darum, dass Gott das weiß, also denn er kennt unsere Gebilde und das eingedenk, dass wir Staub sind. Und in Vers 15 wird es einfach nochmal erläutert, dass dann der Mensch gezeigt wird.
Und es wird zwei Verse lang erläutert, oder? 15 und 16 ja auch. Also eins ist klar, wir haben hier, die gehören zusammen. Wir dürfen also hier wohl ein bisschen mal die auseinandernehmen. Die 15 und 16 gehören zusammen. Und die, Die vier sind sinngemäß auch zusammen, obwohl es hier geht's dreimal, bei drei Versen Vergleiche, aber der 14er hängt deshalb am 13er, weil es um Erbarmen geht. So, er erbarmt sich über die, die ihn fürchten, weil er weiß, wie erbärmlich die Menschen sind, wie sehr sie ihn brauchen. Gut, und jetzt kommt also die Erläuterung über den erbärmlichen Menschen. Und jetzt erklärt er zwei Verse lang, dass der Mensch erbärmlich ist. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er und so weiter.
Kann man Vers 17 und 18 als Kontrast
zu 15 und 16? Ja. Also wir könnten ja sagen, weil die ein Kontrast sind, wir könnten ja hier den Unterschied ein bisschen kleiner machen. Ja, wir machen hier einfach da rutschen wir ein bisschen weiter ran da, ja, so, ja, so. Jetzt haben wir, aber wir sehen, die sind eine Einheit, aber die sind ein Kontrast dazu, aber eigentlich so ganz, ganz anders sind sie nicht, denn dieses Aber, ja gut, wir schauen mal weiter. Es ist eine gewisse Einheit, aber die Güte Jahwes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Mensch ist, wo ist die Verbindung zwischen 15, 16 und 17, 18? Was genau ist die Verbindung oder Kontrast? Ja. Beständigkeit, Wissen?
Die Beständigkeit des Menschen ist verschwindend.
Ja. Ja. Also die Kürze des Menschen, er ist wirklich vergänglich, sehr vergänglich wie Gras und so schnell ist sie nicht mehr da. Aber die Güte, die bleibt. Die Güte ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, die seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder, das ist lange, lange Zeit, denen, die seinen Bund halten und seinen Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Vers 19 steht alleine, oder? Jahwe hat in den Himmel errichtet seinen Thron und sein Königtum herrscht über alles. Das gehört weder zu vorne noch zu hinten. Oder? Gibt es eine Verbindung?
Könnte man das nicht auch als Parallele zu 16 sehen, jetzt dann 19? Bei den Menschen, die Städte kennt man nicht mehr und bei dann Jahwe eine Stadt in den Himmel errichtet seinen Thron.
Die Menschen vergehen, Gott bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit, denen, die seinen Bund halten. Jahwe hat in den Himmel errichtet seinen Thron, sein Königtum herrscht über alles.
Ja.
Seine Vorschriften halten sein König, um sie zu tun. Jahwe hat in den Himmel errichtet seinen Thron. Ja, was würdet ihr sagen? Hat jemand dazu noch eine Meinung? Müssen wir es ein bisschen mehr heranrücken? Machen wir das mal. Wir rücken es ein bisschen heran. Aber wir wissen, es ist nicht ganz direkt, aber es gehört ein bisschen. Wie viel hatten wir da? 6 oder so. Gut. Was jetzt natürlich interessant wäre, wenn wir ein bisschen wüssten, was über wie viele Wörter und gibt es da irgendwelche besondere Wortgruppen, gibt es ein Zentrum des Psalms. Bitte? Das 11, also das scheint rechts im Zentrum zu stehen. Gut. Ich muss mal schauen, wie ich. Nach Zeilen 13. Der 17er. Ja, aber das ist im Hebräischen ein drei Zeilen mit einem Vierteltrenner und einem Halbtrenner.
Da kommen wir nämlich insgesamt auf 50 Zeilen.
Auf 50 Zeilen sind das?
Und dann wäre bei 50, aber die 25 und dann wäre es die 30.
Ja, gut. Also das heißt, wenn wir das Zentrum ermitteln, da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können Zeilen zählen, wir können Verse zählen, wir können Strophen zählen. Mindestens, ja. Können auch Verszeilen zählen, aber das ist eben fast gleich wie Verse. Nun, wenn man Wörter zählt, das wisst ihr natürlich nicht, weil ihr habt nicht Hebräisch, Wörter ist interessant. den Wörter, da sehen wir 35 vorne und 35 hinten, das ist schon mal sehr verdächtig. Die ersten fünf sind ja ohne Schwierigkeit draufgekommen, dass die ersten fünf zusammengehören. Und jetzt würden wir die ersten fünf zählen und stellen fest, die ersten fünf sind tatsächlich 35 Wörter. Beim Schluss haben wir Probleme gehabt. Wohin gehört der Vers 19? Ja, da wussten nicht vorne oder hinten und so. Jetzt ist mal interessant, dass wenn wir den 19er dazu zählen zum Schluss, dann haben wir auch 35 Wörter. Das ist natürlich sehr verdächtig für ein Gedicht, dass es vorne und hinten gleich viel Wörter hat. Und die Zeilen auch gleich sind, mit 10 Zeilen. Ja. Also das würde heißen, wir müssten nochmal diesen Vers 19 uns anschauen. Gibt es vielleicht auch doch noch, gehen wir nochmal zurück. Wo war das? Wo waren wir? Hier. Dem Vers 19er. Gibt es vielleicht doch irgendwie einen Grund, könnte es einen Grund geben, ihn vielleicht doch zum Schluss zu rutschen? Also wenn wir das mal jetzt wegtun würden. Jahwe hat in den Himmeln errichtet seinen Thron. Sein Königtum herrscht über alles. Lobt Jahwe ihr seine Boten, ihr gewaltigen Kraft, Täter seines Wortes, hörend auf die Stimme seines Wortes. Lobt alle seine Heere, seine Diener. Lobt all seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Thron und Herrschaft gehört zusammen. Ja? Ja? Sehr interessant. Also, wenn wir jetzt 6 und 10 zusammennehmen würden, da geht es um Gott und sein Handeln. Also Gott, Jahwe steht. Im ja, richtig. Also, Gottes Handeln viermal hier und dann barmherzig und gnädig und er zu. Es geht immer um ihn und sein Handeln. Gut, dann müssen wir hier also schon, auf jeden Fall müssen wir das mal kürzer machen. Beim Menschen, das wäre dann 15 bis 18, die haben wir jetzt ohnehin zusammen und bei dem, was das Herrschen betrifft, haben wir gemerkt, Herrschen, das ist sogar sehr verdächtig, denn das wäre ja wie bei einem Chiasmus, der erste Vers dieser letzten Strophe und der letzte Vers der letzten Strophe haben gleichen Gedanken, Herrschen. Also wir sind wahrscheinlich hier tatsächlich, wenn wir das noch vergleichen mit den Wörtern, wo wir die Wörter haben, 35 vorne und 35 hinten, das bestätigt uns nur in dieser Sache. Also auch die Wörteranzahl bestätigt uns. Wir haben aber jetzt nur versucht, nach Inhalt zu teilen. Aber wir merken, Inhalt und Wörter passt hier zusammen. Dann hatten wir, die andere Frage war jetzt mit diesen 6 bis 7 einerseits und 8 bis 10, sollen wir sie zusammentun oder nicht? Da helfen uns die Wörter nicht weiter, denn wir haben da 12 Wörter und 21 Wörter, das sind keine besonderen Zahlen hier. Oder dann auch die anderen. In der Mitte allerdings, da wollte ich jetzt gerade hin, wir haben ja schon gesagt, wir haben gerätselt, wo ist die Mitte? Nun, der eine hat gesagt der 11er, der andere hat gesagt der 13er, aber jedenfalls haben wir eine Strophe in der Mitte. Da haben wir ganz eine Gruppe von Versen in der Mitte und dann sind wir auf sicherem Boden. Diese Gruppe ist in der Mitte. Also die wollen wir gleich mal kennzeichnen als die Mitte. Oh. Wir unterstreichen sie einfach, die Mitte. Dann hätten wir, hier ist noch etwas. Wir hatten da am Anfang eine Einleitung, lobe den Herrn meine Seele, lobe den Herrn meine Seele, zweimal. Am Ende haben wir viermal lobe Jahwe, lobe Jahwe, lobe, lobt Jahwe, lobt Jahwe. Also dreimal lobt, einmal lobe. Diese lobe Jahwe meine Seele ist ja ganz gleich wie vorne. Lobe Jahwe meine Seele. Also es beginnt und endet gleich. Die Frage ist, ob wir hier es allzu stark trennen sollten. Diese vier gehören zusammen, die vier Verse. Diese fünf gehören zusammen. Diese vier scheinen wohl auch zusammenzugehören. Es ist ein Kontrast, der Mensch, aber die Güte Jahwes. Hier geht es um die Zeit, um Zeitbestimmung. Wie Gras sind seine Tage kurz, Jahwe seine Güte ist lange. Also wir haben hier eine Gruppe von vier, wir haben hier eine Gruppe von fünf, hier eine Gruppe von vier und hier eine Gruppe von fünf, obwohl man sie ja auch, wenn wir ein bisschen trennen könnten, aber wie der Bruder gesagt hat, es geht ja hier um das Handeln Jahwes. Dann hier haben wir eine Einleitung, lobe der Herr meine Seele, aber er spricht dann gleich weiter. Welcher Jahwe denn? Der da vergibt, der da heilt, der dein Leben erlöst, der dich krönt, der mit guten Seitig dein Alter und sich, dass sich deine Jugend erneuert. Also das ist gedanklich, gehört zusammen, also mindestens müssen wir hier sehr stark verkürzen, ja, oder überhaupt wegtun. Ja. Dann hätten wir hier lauter Fünfergruppen oder Vierergruppen, das heißt, wir zählen mal die Zeilen. Hier haben wir 10 Zeilen, hier haben wir 10 Zeilen, hier haben wir 8 Zeilen in der Mitte, hier haben wir 2, 4, 6, 9 Zeilen und hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Zeilen. Also das ist ziemlich homogen. Wobei die Mitte ein bisschen kürzer ist. Aber das muss nicht stören, denn die Mitte ist ja die Mitte. Die muss ja nicht, die kann ja herausfallen, die kann ein bisschen herausgestrichen sein, ein klein wenig kürzer. Also wir kommen damit darauf, tatsächlich, dass wir 5 Strophen haben, wobei man einige Strophen unterteilen könnte. Das geben wir zu, aber es kann ja Unterstrophen geben, oder? Ja? Das heißt, wir sagen 5 Teile und von den Teilen könnten wir dann noch verkleinern. Also ich bin zu diesem Schluss gekommen, dass es sich um 5 Teile handelt, wobei der 2. Teil und der 4. Teil nochmal zu unterteilen, den könnte man nochmal unterteilen, aber ein bisschen nur trotzdem als Einheit behandeln. So. Das Zentrum, das übrig bleibt, ist ganz klar, 11 bis 14. Und interessant ist, wenn wir jetzt noch Wörter zählen könnten im Hebräischen, ja, und wir zählen die Mitte, kommen wir auf 32. Und 32 ist der Zahlenwert, der dezimale Zahlenwert von dem Wort Herrlichkeit. Und schauen wir uns diese Verse an. So hoch die Himmel über die Erde, so übermächtig ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen, so hat er uns von uns entfernt unsere Übertretungen. So wie der Vater über seine Kinder sich erbarmt, so erbarmt Jahwe sich über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Er ist herrlich in seiner, worin? In seiner Barmherzigkeit. In seiner Güte und Barmherzigkeit. Das Hauptthema des ganzen Psalmes ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Das kommt hier im Zentrum so stark heraus. Es ist ein erbarmender Gott, ein gütiger Gott. Wenn wir den Text nochmal anschauen, ich komme gleich zurück, aber hier, wenn wir den Text anschauen, Güte und Erbarmungen, dieses Thema haben wir im Vers 4, er krönt mit Güte und Erbarmungen. Ja? Dann haben wir dieses Thema in Vers 8, barmherzig und gnädig. Ja? Groß an Güte. Dann haben wir dieses Thema im Zentrum, das haben wir sowieso gerade beachtet. Und dann haben wir hier die Güte, Vers 17. Ja? Die Güte Jahwes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also in fast jeder Strophe kommt auf diesen Gedanken der Güte Jahwes. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, auf das Thema zu kommen. Jetzt müssen wir noch einen guten Titel finden für den Psalm. Kann jemand in einem Satz sagen, was der Psalm, so das, was alles abdeckt im Psalm 103? Oder was den Hauptgedanken ausdrückt. Der Psalm ist ja ein Aufruf zum Loben. Und in dem Aufruf zum Loben kommt er dann zum Schluss oder kommt er im Laufe des Aufzählens, kommt er ja zum Loben. Denn er spricht ja dann über Gottes gutes Wesen und gute Taten. Und das ist das nichts anderes als Loben? Das ist doch gerade Loben. Wenn ich zu Gott ihm das sage, wie gut er ist und was er alles Gutes getan hat. Das ist Lob. Und dann kommt er zum Schluss so weit, dass er sogar sagt, auch seine Engel sollten ihn loben und seine Heere, also all seine Heere, seine Diener, menschlicher Art und geistlicher Art, Täter seines Wohlgefallens, und dann sollen sogar noch alle seine Werke ihn loben. Also sagt sogar die materiellen Werke und auch die personifizierten Werke, die Menschen, all diese Werke sollen einstimmen in das Lob und sollen ihn loben an allen Orten seiner Herrschaft. Denn er ist der, der thront, der seinen Thron errichtet hat in den Himmeln und sein Königtum herrscht über alles. Was könnten wir für einen Titel geben? Lob für oder von Gottes Barmherzigkeit. Lob von Gott, sehr gut. Da haben wir das Lob, ja, dass es um ein Lob geht, und das Thema ist die Barmherzigkeit Gottes. Lob über oder von oder bezüglich Gottes Barmherzigkeit. Mal schauen, ich habe hier auch irgendwo ein Thema geschrieben. Mal gerade schauen. Übrigens, bevor ich das noch zeige, wir haben hier, wenn wir den zweiten Teil unterteilen und den vierten Teil auch unterteilen, dann hätten wir 7 Strophen. Wenn wir 7 Strophen haben, dann haben wir einen typischen Menora-Psalm. Das heißt Menora, weil die Menora, hat ja auch solche 7 Arme, eigentlich 6 Arme mit einem Schaft in der Mitte. Genau sowas würde dieser Psalm hier darstellen. Ja. Wir hätten dann einen 7-strophigen Psalm, der eigentlich 5 Teile hat, aber 7 Strophen. Ja, das würde also dann so aussehen, wir hätten hier, wenn wir da zurückgehen, wenn wir zurückgehen, wir hätten also hier eine Unterteilung. Ich suche gerade, vielleicht habe ich das irgendwo, nein, habe ich nicht. Wir hätten hier eine Unterteilung, hier 6 und 7, zwischen 6 und 7, also wir haben eine Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe, vierte Strophe, fünfte Strophe, sechste Strophe, siebte Strophe. Oder wir sagen einfach, wir haben 5 Teile, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Teile, die etwa gleich lang sind. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Also nochmal. Am Anfang ist das persönliche Beziehung. 1 bis 5? Also die Beziehung der Seele, der persönlichen Seele zu Gott. Dann ist die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Vers 6 bis 10. 6 bis 18. Und dann am Schluss ist das, was war das letzte? Zur Schöpfung. Sehr gut, oder? Wir haben also hier das Persönliche steckt sehr, sehr viel im Vordergrund in den ersten 5, dann der Umgang mit seinem Volk als solchen oder mit dem Menschen und dann die gesamte Schöpfung, also bis 6 bis 18, der Mensch, und dann die gesamte Schöpfung. Der universale König und deshalb auch seine universale Schöpfung, sie alle sollen ihn loben. An allen Orten seiner Herrschaft. Danke. Gut, dann wollen wir hier. War das jetzt hier? Ich habe, das ist jetzt nicht inspiriert. Also was wir hatten, war bis besser. Das, was hier kommt, ist nur, was ich früher hatte. Lob Jahwes des barmherzigen Königs. Aber mir gefällt es gar nicht so gut, weil es geht um die Barmherzigkeit an sich. Der König, dass er König ist, wird nicht zum Schluss erwähnt. Also müssen das nicht so abschreiben. Aber ich habe hier, ich bin, also das ist jetzt mein Schluss, zu dem ich kam, was nichts bedeutet. Aber also Aufruf an sich selbst zum Loben und zum Nichtvergessen der Wohltaten Jahwes. Das waren diese ersten 5 Verse, 7x5 Wörter. Da hatten wir zuerst der Aufruf zum Loben und zum Nichtvergessen seiner Taten. Lobe den Herrn und vergiss nicht seine Wohltaten. Vers 1 und 2. Dann hatten wir die Aufzählung der Wohltaten Jahwes. Und hier könnte man noch hinzuschreiben, der persönlichen Wohltaten. Denn es geht ja um die Wohltaten an einem persönlich. Also Aufzählung der Wohltaten an der persönlichen Wohltaten Jahwes. Übrigens, die sind chiastisch also das sind 5 an der Zahl, oder? Ah, die habe ich hier nicht. Wenn wir da zurückgehen, wenn ich kurz zurückgehen darf. Hier, wir hatten ja hier in diesem Abschnitt, der da vergibt, der da heilt, der erlöst, der dich krönt, der dich sättigt. Wir haben hier 5 Aussagen. Und diese 5 Aussagen haben eine Mitte. Vergibt, heilt, 1, 2, 3, dein Leben erlöst aus der Grube, 4 krönt, 5 sättigt. In der Mitte wäre dann dein Leben erlöst. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Wäre hier zentral. Zentrale Aussage. Das ist nur nebenbei. Jetzt zurück zu der Aufruf zum Loben, zum Nichtvergessen. Die Aufzählung der Wohltaten Jahwes, Vers 3 bis 5. Dann hatten wir Vers 6 bis 10, die Beschreibung der Barmherzigkeit Jahwes. Mir gefiel das besser, der Taten und des Wesens Jahwes, was der Bode gesagt hat. Aber gut, wir haben es zuerst hier, Vers 6 und 7, das Tun, die Barmherzigkeit Jahwes in seinem Tun, an seinem Volk in Gegenwart und Vergangenheit. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und sein Tun, seine Taten, das ganze Volk. Das ist übrigens interessant, der Unterschied, der hier gemacht wird in Vers 6. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, seine Taten, das ganze Volk. In seine Pläne eingeweiht hat er den Mose. Seine Taten sehen lassen, hatte das ganze Volk. Nicht das ganze Volk war so nahe, dass er sie alle in seine Pläne einweihen hätte können. Aber Mose, den Führer, konnte er. Sein Tun, das war jetzt Vers 6 und Vers 7. Sein Wesen, Vers 8 bis 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. So wie Mose auch gebetet hatte damals in 2. Mose 34, Vers 6. Das Zentrum des Psalms, dann haben wir die nähere Erläuterung dieses Wesens, und zwar in Form von Vergleich. Es wird diese Barmherzigkeit wird jetzt herausgestrichen. Erstens, Vers 11, so hoch die Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade oder Güte über denen, die ihn fürchten. Das heißt, die Größe seiner Güte über denen, die ihn fürchten. Erster Vergleich, so hoch wie? Die Größe seiner Vergebung, so ferne der Osten ist vom Westen, so hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Zweiter Vergleich, Osten und Westen, so ferne. Die sind immer auseinander, Osten und Westen, die kommen nie zusammen. So weit sind die auseinander. Vers 12. Dann die Größe seines Erbarmens über denen, die ihn fürchten, wie ein Vater. Also wir haben hier die Größe seiner Güte, die Größe seiner Vergebung und die Größe seiner Barmherzigkeit. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Dritter Vergleich. Das hier genau im Zentrum des Psalms. Viertens ist dann eine Begründung, eine doppelte Begründung für sein barmherziges Handeln, denn er denkt daran, er kennt unser Gebilde und er denkt daran, dass wir Staub sind. Er denkt daran, wie erbarmungswürdige Wesen wir sind. Und es ist gut, dass wir auch daran denken. Wir sollen auch daran denken. Herr, wir sind nicht die Großen, wir sind nicht die Besonderen. Wir sind nicht deshalb, weil wir irgendwie besonders gut und treu und sonstige Vorzüge bringen könnten. Nein, es ist sein Werk, es ist seine Barmherzigkeit, es ist alles auf ihn zurückzuführen. Wenn irgendwas übrig bleibt von meinem Leben, dann wird das sein, was er getan hat. Der vierte Teil wäre dann also ein Zeitvergleich, wie der Bruder gesagt hat, es geht um Zeit hier. Zeitvergleich über das Wesen des Menschen, das Wesen Gottes. Gerade hier die Kleinheit des Menschen, die Größe Gottes, die Kürze des Menschen. Der Mensch ist kurzlebig, aber Gottes Güte und Gerechtigkeit ist langlebig, ewig. Also der Mensch kurz, 15, 16, Jahwes Güte und Gerechtigkeit lang, ewig, von Generation zu Generation. Von Kind auf Kindeskinder, von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die ihn fürchten. Übrigens, dieser Zusatz, die ihn fürchten, kommt hier mehrmals vor, mindestens dreimal, ich glaube es mehr sogar noch. Die ihn fürchten, Vers 17. Die ihn fürchten, Vers 13. Die ihn fürchten, Vers 11. Ja, dreimal. Das ist eine gesunde Furcht, Ehrfurcht. Der letzte Teil ist dann Vers 19 bis 22, diese 35 Wörter. 7 mal die 5 oder 5 mal die 7, muss man sagen. Ein Aufruf zum Lob mit Betonung seiner Königsherrschaft. Ein Satz über seine Königsherrschaft. Der Herr hat in den Himmeln seinen Thron errichtet. Über alles, also wo der Thron steht, in den Himmeln, worüber er herrscht, über alles. Wo, worüber? Dann Vers 20 bis 22 kommt dieser Aufruf zum Loben. Lobt seine Boten, lobt seine Heere, lobt alle seine Werke. Also ein Aufruf an andere Geschöpfe, an verschiedene Arten, ihn zu loben. Und zum Schluss wieder der wiederholte Aufruf, mit dem alles begonnen hatte, der Aufruf zum Loben an die eigene Seele. Bei diesem letzten Teil fällt auf, was noch unterstreicht den letzten Teil, dass fünfmal Jahwe vorkommt. Und zwar in jedem Vers. Vers 19 Jahwe, Vers 20 Jahwe, Vers 21 Jahwe, Vers 22 Jahwe und zum Schluss, als Schlusssatz am Ende von Vers 22 noch einmal Jahwe. Auch das unterstreicht, dass es doch hier um eine Strophe geht, von 19 bis 22. Was mir aufgefallen ist, es gibt auch noch ein paar Parallelen zwischen Anfang und Ende. Erste Strophe und letzte Strophe. Es ist nicht nur, dass am Anfang steht, lobe den Herrn meine Seele und am Ende auch, sondern es ist auch diese Taten Gottes. Er hat ja fünf Taten Gottes aufgezählt in Vers 3, 4 und 5. Also erste Strophe. Fünf Taten Gottes. Er vergibt, er heilt, er erlöst, er krönt, er sättigt. Fünf Verben, fünf Zeitwörter. Fünf Wohltaten Gottes an seinen Dienern, an seinem Volk, hier persönlich sogar, an dem Psalmisten. Ja? Fünf Taten. Und dreimal steht alle. Alle seine Wohltaten, alle deine Ungerechtigkeit, alle deine Gebrechen. Ja? Und am Ende sind fünf Taten der Diener aufgezählt und dreimal steht alle. Also selbst da ist parallel. Ja? Fünf Taten der Diener. Sie sind kräftig, sie tun sein Wort, sie hören auf seine Stimme, sie dienen und sie tun seinen Wohlgefallen. Das haben wir hier, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, Hörer auf seine Stimme. Im Hebräischen steht hier hörend oder Hörer auf die Stimme seines Wortes. Dann seine Diener. Und dann Täter seines Wohlgefallens. Also fünf Taten dieser Diener, oder fünffache Beschreibung dieser Diener gibt es hier. Und dreimal steht alle. Alle seine Heere, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Zusätzlich steht noch ein Alles in Vers 7. Er herrscht über alles und zusätzlich steht im ersten Vers in der Strophe 1 auch noch ein Alles, all mein Inneres. Also wenn man die alle zählt, hat man eigentlich sogar vier Alle, ja, in der ersten Strophe, vier Alle in der letzten Strophe, fünf Taten der Diener in der letzten Strophe und fünf Wohltaten Gottes in der ersten Strophe. Das ist Poesie, das ist ganz bewusst gegenübergestellt, erste und letzte Strophe. Dann gibt es noch etwas. Es gibt eine Parallelität in der zweiten Strophe und in der vorletzten Strophe. Wir haben hier, wenn ich jetzt Strophe sage, meine ich Teil. Also zweiter Teil und vorletzter Teil. Da haben wir, dieser zweite Teil, Vers 6 bis 10, hat etwas parallel mit dem Teil Vers 15 bis 18. Welches Wort kommt dort vor? Sowohl als auch. Bitte? Die Gnade oder Güte? Güte Jahwes. Güte Jahwes, die kommt vor, aber die kommt ja anderswo auch noch vor. Da wollen wir jetzt nicht so das zu stark betonen, weil die kommt ja auch noch in der Mitte vor, die Güte, die Gnade. Aber wir können jetzt auf alle Fälle feststellen, auch wenn sie in der Mitte vorkommt, sie kommt nur in der dritten, vierten und fünften Teil vor. Sie kommen nicht im ersten Teil vor und nicht im letzten Teil vor. Das ist schon mal eine wichtige Beobachtung. Aber es gibt noch ein Wort, das vorkommt im zweiten Teil und im vierten Teil. Ewig. Bitte? Ewig, immerfort, ewig. Das kommt nur, und zwar zweimal. Zweimal im zweiten Teil, Vers 9, und zweimal im vierten Teil, Vers 17. Also an beiden Stellen zweimal. Und es gibt noch ein drittes Wort, das nur im zweiten Teil und im vierten Teil vorkommt, soviel ich weiß. Ich hoffe, das Gerechtigkeit, ja. Jahwe übt Gerechtigkeit ganz am Anfang vom zweiten Teil und am Ende, gegen Ende vom vierten Teil, seine Gerechtigkeit ist auf Kindeskinder. Das ist nicht ungefähr, das ist nicht Zufall, das glaube ich nicht. Das ist bewusste Chiasmus, gebraucht also Wörter. Ich denke, dass der Dichter natürlich vom Heiligen Geist befähigt, das ging ihm in Fleisch und Blut über, einen gewissen Chiasmus im Gedicht auszudrücken. A, B, C, B, A. Damit schließen wir für heute, für diese Stunde. Wir beten.